herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des GamerWG Podcasts. Und ihr hört richtig, ich bin heute mal wieder am Ruder, denn es ist ein Thema, das wir heute besprechen werden, welches mir sehr am Herzen liegt. Wir werden heute über Final Fantasy 15 sprechen. Haben wir länger nicht mehr gemacht, einen Vorfreude-Podcast aufzunehmen. Und ich dachte, jetzt nach dem großen Ankündigungsevent, nach 2 Demos, 100.000 Special Edition, eine teurer als die andere, kann man sich langsamer dran setzen und über das mittlerweile 10 Jahre in Entwicklung befindende Final Fantasy 15 auseinanderzunehmen, schon mal zu gucken, was uns im September alles erwarten wird. Und ja, dafür habe ich mir 2 Menschen ins Boot geholt, die mehr oder weniger mit der Gamerwiege zu tun haben. Zum einen natürlich den Roman. Hallo Roman.
Hallo Maurice und hallo an die Zuhörer. Und ich vermute mal, du willst jetzt noch unseren Gast vorstellen.
Ja, meinen Mitgast, den Roland. Hallo.
Hallo, ja, wie schon gesagt, ich bin Roland. Man kennt mich vielleicht von früheren Zeiten aus dem Nintendo-Cast-Forum unter dem Namen Paradox. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, ich bin auf Twitter bekannt unter @para136. Hate könnt ihr gerne dahin schicken.
Glaube ich nicht, dass das passieren wird. Es ist ja so, dass wir eine gemeinsame Final Fantasy 15 Twitter-Historie haben.
Ja.
Wir haben eine Odyssee der Vorbestellung durchgemacht. Und das ist mit einer der Gründe, weshalb ich dich gefragt habe, ob du nicht Lust drauf hättest, heute mitzumachen.
Danke, dass ich dabei sein darf und hallo, liebe Hörer.
Ja, aber wir beginnen mit etwas, wo ich ehrlich gesagt nicht allzu viel zu sagen kann, weil das Spiel, als es damals angekündigt wurde, war ein Teil der Nova Crystallis irgendwas Reihe.
Fabula Nova Crystallis, meine ich.
Okay, ja, Final Fantasy 13 Versus hieß es ursprünglich. Und als ich die Trailer gesehen hatte und da mir Final Fantasy 13 schon nicht so gefallen hatte, wie ich es mir erhofft hatte, habe ich dem ehrlich gesagt wenig Beachtung geschenkt. Wie habt ihr das damals mitverfolgt? Roland, willst du da vielleicht dich zu äußern?
Eigentlich genau wie bei dir, bloß habe ich mich ehrlich gesagt auf Final Fantasy Versus 13 mehr gefreut als auf das eigentliche Final Fantasy 13 und habe mir deswegen nicht sehr viel Material dazu angeguckt. Und seit es jetzt Final Fantasy 15 ist, eigentlich mehr Infos dann immer rausgesaugt aus dem Internet. Also zu Versus 13 kann ich auch eher weniger sagen. Also ich habe ein paar Trailer gesehen, aber das ist ja eigentlich jetzt alles hinfällig, zum größten Teil.
Ja. Ja, wie gesagt, ich hab den Trailer gesehen und Noctis sieht da zwar immer noch gleich aus, aber seine Präsenz ist irgendwie komplett badass und finster und alles. Und mir hat der Trailer nicht zugesagt. Und wie gesagt, da ich mit Final Fantasy 13 schon abgerechnet hatte, habe ich dem dann keine weitere Beachtung geschenkt. Roman, wie war das bei dir damals?
Ja, bei mir war das, das war ein bisschen, ich sag mal, ähnlich. Also ich habe Final Fantasy 13, bis es erschienen ist, da war ich doch sehr gehypt drauf und habe mich tierisch drauf gefreut. Und hab so ziemlich alles mir angeguckt, eben auch Final Fantasy 13 Versus damals auch alle Trailer angeguckt und so. Und dachte mir so, boah, da warten aber die nächsten Jahre richtig geile Rollenspiele auf uns. Und in dem Moment, wo quasi Final Fantasy 13 da war und durchgespielt war, war Final Fantasy 13 Versus in meinem Kopf quasi tot. Das ist ja aber auch sehr schnell nach Release von Final Fantasy 13. Es ist ja sehr, sehr schnell in Untergang, also verschwunden. Es hieß dann immer wieder, ja, es sollte mal kommen oder es war nicht ganz klar, ob es noch kommt. Und dann kam ja Final Fantasy 13 2 und Lightning Returns. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Final Fantasy Versus tatsächlich schon vergessen. Und erst jetzt im Nachhinein habe ich mir zum Beispiel während der Vorbesprechung vorhin von dir und mir ja auch ein paar Trailer von 2008 angeguckt. Und es ist doch sehr erstaunlich, wie viel du in den alten Trailern wiedererkennst. Also klar, die Persönlichkeit von Noctis hattest du erwähnt, der kam in den alten Trailern noch richtig badass, over-the-top mäßig vor, aber zum Beispiel die ganzen Soldatendesigns oder die Orte, an denen er ist, oder die Fähigkeiten, die er quasi in den alten Trailern benutzt, das ist alles noch wiedererkennbar. Und das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf tatsächlich, dass das immer noch so eng miteinander verknüpft ist oder so sehr darauf aufbaut. Das hätte ich tatsächlich nicht mehr erwartet. Und dann, als es irgendwann zu Final Fantasy 15 wurde, ich weiß nicht, wie es bei euch war, so am Anfang, Final Fantasy 13 hatte mir irgendwie den Todesstoß gegeben und bei Final Fantasy 15 dachte ich mir so, ja, werde ich mir angucken, wenn es da ist, aber ich erwarte halt nichts Großes. Und das ist aber mit jedem Trailer und mit jeder Demo, die sprechen wir ja auch noch an, immer mehr geworden. Und letztes Jahr habe ich mich noch richtig drauf gefreut nach der Demo und mittlerweile habe ich so festgestellt, so nach und nach ist es zu meinem Hype-Titel dieses Jahres geworden. Also ich freue mich auf kein anderes Spiel so sehr wie auf Final Fantasy 15 und im Nachhinein überrascht mich das so ein bisschen selbst.
Ja, als die Boygroup gezeigt wurde, habe ich das müde belächelt und gesagt, das nächste Final Fantasy, um das du dich nicht kümmern musst. Und dann habe ich mir Type-Zero geholt, hab das nach einer halben Stunde weggelegt, weil es langweilig war. Und dann die Dusk-Demo gespielt. Und auf einmal war ich voll im Hype drinne. Ich finde die Charaktere super, ich finde die Art und Weise, wie es sich spielt, super, wie es aussieht, wie es sich anfühlt als Final Fantasy. Und seit das Spiel die 2.0-Version erhalten hat, bin ich komplett im Final Fantasy 15 Hype-Train. Was interessant ist, weil die meisten, die ich kenne, sind genau andersrum, fanden alle Versus 13 richtig geil vom Konzept und visuellen her. Und seit es Final Fantasy 15 ist, kümmert die das nicht mehr. Und ich finde das sehr interessant, dass wieder alle doch ein bisschen andersrum gepolt sind.
Ja, Final Fantasy Versus 13 war ja auch ein bisschen von der Grundthematik ein bisschen düsterer, auch von der Optik alles ein bisschen, Dark Souls-esque. So von der Stimmung ein bisschen. Es wurde natürlich jetzt ein bisschen aufgeweicht durch hübschere Grafik und natürlich jetzt auf der PS4 und was weiß ich, was nicht alles jetzt dann noch gibt, wo wir dann später auch noch reden werden. Aber Final Fantasy 13 habe ich selber gar nicht durchgespielt, weil es mir irgendwann zu monoton war. Die anderen Final Fantasy 13 Teile habe ich zwar gekauft, aber dann nicht wirklich gespielt. Nicht mal ausgepackt, den dritten Teil. Und auf Final Fantasy 15 freue ich mich schon sehr, weil ich Noctis ziemlich cool finde. Und auch das Kampfsystem ist sehr cool. Auch das neue jetzt in der neuen Demo. Und aber ich habe ein paar Bedenken, aber da können wir später darauf zukommen.
Ja, die habe ich auf jeden Fall auch. Deswegen, da kann man ja nachher quasi alles in einer ordentlichen Reihenfolge durchgehen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt schon die zwei Demos erwähnt. Ich glaube, auf die sollten wir auch als allererstes zu sprechen kommen, damit wir eventuell diejenigen, die die Demo ja nicht gespielt haben, nicht allzu verwirren. Denn bis auf die letzte Demo, die Platinum-Demo, sind die anderen, die Version 1 und die Version 2, ja immer noch nur Vorbesteller exklusiv gewesen von Final Fantasy Type O, wenn ich mich nicht irre.
Ja, stimmt nicht ganz. Es ist Day One Edition exklusiv und die Day One kriegst du immer noch. Ich hab mir die Day One 3-4 Monate nach Release gekauft und da war die Demo immer noch bei. Also ich glaube, das kriegt man gar nicht anders. Und wer immer noch Interesse dran hat, der hat keinerlei Probleme an Episode des K ranzukommen. Was ich sagen wollte zu den möglichen Bedenken, die wir später noch aufziehen werden: Es ist ein Spiel, was 10 Jahre in Entwicklung war, was durch verschiedene Producer gegangen ist, durch verschiedene Engines, verschiedene große und kleine Probleme hatte. Ich glaube auch nicht, dass es perfekt wird. Aber wenn man sich ein anderes Beispiel zum Vergleich herzieht, namentlich Duke Nukem Forever, und dann die Demo von Duske nach 10 Jahren jetzt schon mehr hermacht als alles, was Duke Nukem Forever war, habe ich da zumindest Hoffnung, dass die 270 Euro teure Special Edition Vorbestellung nicht in den Sand gesetzt wurde. ich habe, wie gesagt, auch Bedenken, aber keine, die mich vor solchen großzügigen Spenden seitens Square Enix dann zurückweichen lassen. Aber ja, Episode is K. Ich habe es nur einmal in der 1.0-Version gespielt und da hat's mir ehrlich gesagt noch nicht gefallen. Wie habt ihr Episode SK aufgenommen? Ich vermute, Roland, du auf der PS4, Roman, du auf der Xbox 1.
Genau.
Oder One, sorry.
Ja, jeder weiß ja, was gemeint ist. Ja, also bei mir war es so, ich habe mir Type O tatsächlich am allerersten Tag gekauft und ich hab's auch nur wegen der Demo gekauft. Am nächsten Tag habe ich direkt Type-O-Via verkauft. Die erste Episode habe ich zweimal gespielt und war dann aber, mein Problem war, ich fand die Welt geil, ich fand die Charaktere geil und die Ideen, die verbaut worden sind, fand ich sehr, sehr gut. Aber das Kampfsystem hat mich einfach nur richtig genervt. Also ich fand es zum Beispiel super, diese Sequenzen, wenn du am Lagerfeuer sitzt und dann das Essen zubereiten kannst, was quasi deine Statuswerte verbessert für den nächsten Tag. Solche Kleinigkeiten, das fand ich alles super, aber das Kampfsystem war halt zu hakelig und in meinen Augen so ein bisschen nicht kontrollierbar. Und deswegen hatte ich, sag ich mal, nach 2 Tagen schnell beiseite gelegt und hatte mir dann gedacht, warten wir mal auf das Update von der Demo.
Also ich habe mir ja Type-Zero in der Collector's Edition bestellt. Als alter Sammler kann man da natürlich nicht Nein sagen. Und Type-Zero habe ich vielleicht 10 Stunden gespielt. Und wie Maurice schon gesagt hat, naja, ist es ein bisschen seltsam. Und die Episode Duskar habe ich in der 1.0-Version auch nur einmal gespielt. Und natürlich bis zum Ende, wo man den Behemoth besiegen muss. Und bin die ganze Zeit mit dem Kampfsystem nicht wirklich warm geworden. Wie du schon gesagt hast, Roman ist ein bisschen hakelig, man weiß nicht genau, wann man was drücken muss, wird auch natürlich erklärt, aber halt, wie das so ist, man passt nicht immer direkt auf beim ersten Mal und dann weiß man nicht, was zu tun ist. Und ich war halt dann schon ein bisschen gefrustet. Ich wusste halt wirklich teilweise nicht, was jetzt passiert, warum kriege ich jetzt auf die Fresse. Von vorhin lief das super. Und mit der 2.0er-Version habe ich mich dann nochmal extra 2 Stunden hingesetzt und nur das Kämpfen geübt und bin dann irgendwie drauf gekommen, wie es funktioniert mit dem Ausweichen zum richtigen Zeitpunkt und die ganzen Spezialattacken und wie man die Waffen einsetzen muss im Waffensystemmenü.
Ja, die Spezialattacken zum Beispiel, die hatte ich erst nach 3 Stunden in der Episode 2 überhaupt entdeckt.
Und heute die man über Dreieck auslöst, beziehungsweise Y?
Ist das jetzt, also das, was du jetzt in der Platinum-Demo über L1 und R1 auslöst? Du hattest
das ist in der ersten Demo auch immer noch so.
Genau, und das meine ich damit. Ich habe zum Beispiel erst nach 5 Stunden Spielzeit in Episode 2 habe ich erst die Upgrade-Schwerter, die in der Welt verteilt sind, gefunden. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
So lange habe ich die nicht gespielt. Ich muss sagen, das Kampfsystem war es auch, was mir an Episode 1, an Version 1 am meisten missfallen hat. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber das MP-System war da total für den Eimer.
Ja.
Und es hat einfach nicht funktioniert, so wie sich das die Entwickler vorgestellt hatten. Das haben sie mit der 2.0-Version dann angepasst, verbessert. Und seitdem hat das Kampfsystem einen coolen Flow. Ich habe in der Episode SK, anders jetzt als in der Platinum-Demo, nicht gerne die Waffen gewechselt, weil das über ein sehr umständliches Menü vonstatten ging. Das Kampfsystem hat sich sehr unpräzise angefühlt in der offenen Weite. Wenn man den Teleportsprung gemacht hat, ist man oft daneben gesprungen, weil die Gegner einfach mittlerweile weitergelaufen sind, was sehr ärgerlich war. Aber weshalb mich die 2.0-Version dann doch überzeugt hat, war einfach die Charakterisierung. Und ich habe richtig lieben gelernt, wie toll die Charaktere auf mich funktionieren. Wir hatten das schon in der Vorfreude-Folge vor ein paar Wochen miteinander besprochen, aber ich find's einfach so super, dass die zwar aussehen wie wandelnde Klischees, aber die Interaktionen untereinander sehr freundschaftlich und realistisch rüberkommen. Und wenn man dann bedenkt, dass das Ganze so ein Roadtrip-Feeling haben soll, haben die das schon in der Demo allein perfekt eingefangen. Und es spricht, glaube ich, Bände, dass ich die Namen der 4 Hauptfiguren jetzt besser im Kopf habe als die Figurennamen der Final Fantasy 13 Protagonisten von einem Spiel, was ich wo ich beim letzten Endboss bin, nach 80 Stunden oder so. Und ich von den 4 Leuten aus Final Fantasy 15 alle irgendwie ins Herz geschlossen habe, den etwas schusseligen Prompto, den guten Blondinenfreund von Noctis, Ignis, wo ich nicht ganz weiß, was seine Rolle ist. Ist er der strenge Lehrer-Stereotyp? Habe ich noch nicht ganz herausgefunden.
Er wirkt eher wie so der treue Butler. Er wirkt so ein bisschen Alfred-mäßig, so als wäre er dein Alfred.
Er ist auf jeden Fall der Fahrer.
Ja.
Ja. Gladio oder sein ganzer Vorname ist Gladiolus. Ich bin froh, dass wir im Japanischen immer nur Gladio sagen. Es wirkt wie der Schwertkampftrainer. Und Noctis ist halt der Prinz des gefallenen Königreichs. Und die haben in der kleinen Demo schon mehr Persönlichkeit als jede Figur in
Definitiv.
Final Fantasy 13.
Vor allem,
was echt ein Armutszeugnis ist für 13.
Ja, vor allem, weil eine der besten Verbesserungen neben dem Kampfsystem von Episode 1 zu 2 fand ich, du hattest in 2, hattest du diese Nebenmissionen quasi mit drin, wo du mit den einzelnen Partymitgliedern Gespräche führen konntest. Und das hat denen halt furchtbar viel Charakter hinzugefügt, weil du die näher kennenlernen konntest. So, ich weiß noch, ich glaube, das war, ich weiß nicht, war es Gladio, mit dem dann irgendwann bei Sternenhimmel irgendwie auf einem Stein saß und einfach dir den Sternenhimmel angeguckt hast. So, und die über weiß ich was geredet haben. Das hat einfach sehr, sehr viel Charakter und Charme versprüht.
Ja, oder als Prompt du dich einlädst, zu diesem Riesenfeder im See zu gehen.
Ja.
Was sie dann angreift und die beiden sind ein Foto schießen, während sie da peinlich fliehen vor. Es hatte sehr viel Persönlichkeit, die Demo. Und das hat mich letzten Endes davon überzeugt. Und seitdem 2.0 Update, habe ich auch tatsächlich mögliche Infos um Final Fantasy 15 mit aufgesaugt, bin täglich auf NeoGAF unterwegs, lese mir da die verrücktesten Theorien und Spekulationen durch, was dann alles passieren könnte in dem Spiel und ich freue mich schon riesig auf den Release, nur wegen dieser einen Demo. Also was so ein kleines Demo-Update alles bringen kann, eher ein großes Demo-Update.
Mir scheint, ich muss die Version 2.0 nochmal spielen, weil ich habe gestern nochmal reingeschaut, als Vorbereitung. Und von diesen ganzen Nebenquests habe ich keine gemacht, weil ich habe die Demo in der Version 1.0 gespielt und danach nicht wirklich, außer dieses Waffenkampftraining habe ich gemacht. Und dann kam Gladio auf mich zu und wollte, dass wir Teamattacken ausprobieren. Ich wusste nicht mal, dass das geht.
Ja. Die waren auch neu mit 2.0, wollte ich gerade sagen.
Genau.
Und ja, du musst, um die ganzen Mini-Events zu triggern, musst du dich ein bisschen aufhalten in der Welt. Wenn du nur der Story folgst, in Anführungszeichen, der kleinen Demo, dann verpasst du die. Du musst ein bisschen Zeit verschwenden, um die auszulösen.
Und dann im nächsten Kampf nach dieser Mission kam er so auf Noctis zu und hat ihn so über den Kopf gestreichelt, sag ich mal, mit der Hand und gesagt, wir machen jetzt Teamattacken, die machen wir jetzt fertig, die Gegner, los. Und dachte mir, ey, cool. Wie die vorm Kampf miteinander reden und dann Teamattacken schon mal absprechen. Und dann, vermehrt Teamattacken einsetzen.
Ja, die waren in der Demo, finde ich, noch ein bisschen schwer zu triggern. Und meistens hat man sie ausgelöst, wenn der Gegner eh schon fast platt war. Da ja, hat sich hoffentlich noch was getan.
Da fand ich schade, dass du die nicht in der jetzt aktuellen Demo gesehen hast. Und ich hoffe wirklich, dass sie irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht zur Gamescom, nach der Gamescom einfach eine 3.0-Version rausbringen, dann einfach für alle. Wo dann quasi auch das neue Kampfsystem mit implementiert ist, damit man da nochmal reingucken kann. Das ist eine kleine Hoffnung, aber sie stirbt zuletzt.
Ich glaube, sie machen noch keine Demo. Machen keine Demo mehr.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Das soll mit der Platinum-Demo. Da kommen wir gleich noch zu sprechen, weshalb das nicht so clever war, die Demo zu veröffentlichen. Ja, aber das Game hat schon einiges Positives getan und
vor allem technisch, also für eine Demo.
Ja, wobei sich darüber streiten lässt. Also ich finde, das Spiel sieht auch super aus, aber es gibt genug Leute, die zu Recht das Kantenflimmern bemängeln und was gewisse Texturen vor allem in der Platinum-Demo angeht betrifft, da hat man sich, sag ich mal, es fühlt sich zuweilen sehr gerusht an, was man da zu sehen bekommt.
Ja, es ist halt immer noch eine Demo und ich gehe einfach davon aus, dass das im fertigen Spiel dann deutlich gepolischter sein wird, gerade was das Kantenproblem angeht. Ich meine, es sieht in der Demo trotz dieser Probleme besser aus als so manch anderes Spiel, was schon auf dem Markt ist.
Ja, wie gesagt, das ist auf dich auch sehr zu. Ich mag auch den Stil, das ist so die richtige Mischung aus Anime und Realismus.
Ja.
Da hat man, finde ich, die perfekte Note getroffen, so zwischen diesen beiden Welten.
Ja, ich finde generell die Mischung und das Design in dem Spiel einfach super. Ich im Vorgespräch hatte ich ja schon erwähnt, dass ich Final Fantasy 8 ist irgendwie immer noch mein liebstes Final Fantasy. Und Final Fantasy 15 kommt da von der Mischung aus Fantasy und Science Fiction einfach für mich am nächsten. Und das finde ich einfach so geil, dass du einfach riesige Monster und Beschwörungen hast und gleichzeitig fliegende Autos und irgendwie moderne Smartphones und sowas. Ich finde diese Mischung, die spricht mich einfach total an. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir einfach.
Ja, und dann hast du aber noch die typischen Final Fantasy Beschwörungen, die da in dieser Welt rumtapsen. Leviathan haben wir gesehen, Titan haben wir gesehen, Ramu konnten wir beschwören in der Duskay-Demo.
Ja.
Und ich bin echt gespannt, was wir noch zu sehen bekommen. Ich wette, wie immer ist Ifrit irgendwo mit dabei.
Ifrit und Shiva, definitiv.
Ja. Aber und ich würde auch gerne Bahamut mal,
auch.
Also ich würde auch gerne mal eine neue Interpretation von Alexander sehen. Ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. Ist das irgendwie eine riesige Stadt oder irgendwas? Da hätte ich gerne eine neue Version von. Und im neuesten Trailer von diesem Ankündigungsevent gab es ein paar God of War-eske Sequenzen mit Titan. Und da können wir jetzt langsam zur Platinum-Demo rüberschwenken. Denn den hat man ja auch für einen klitzekleinen Moment zumindest seine Hand mal anblicken dürfen. Und ich habe erst gehofft, dass man ein bisschen mehr zu sehen bekommt von ihm. Denn was Episode K definitiv richtig gemacht hat, war der große, große Bosskampf mit dem Behemoth. Und das war visuell ein Highlight, aber auch spielerisch, wie man das am Ende ausgelöst hat. Wenn es auch ein bisschen billig war, die Auflösung. Man musste sich besiegen lassen, um ihn zu bezwingen. Aber das hat die Platinum-Demo dann wieder behoben, indem es einem richtig in das Kampfsystem eingesogen hat. Aber davor muss man Kingdom Hearts spielen und ich weiß nicht, wie ihr das aufgenommen habt, aber je öfter ich die Demo spiele, desto ärgerlicher finde ich diese Passage.
Ich habe nie Kingdom Hearts gespielt.
Jetzt hast du Kingdom Hearts gespielt. Es ist schrecklich. Man muss sich vorstellen, man wacht mit Noctis in seiner Traumwelt auf und wird von einem kleinen, knulligen Viech darum gebeten, zu dem Punkt zu gehen, wo Noctis sich am wohlsten fühlt, am sichersten. Und da muss man für, je nachdem, wie viel man macht, ob man die ganzen Kristalle da sammelt oder nicht, 15 bis 30, 45 Minuten durch leere, große Welten schlendern. Hat keinerlei Gefahren, selbst die paar Gegner, die da rumwuseln, können einem keinen Schaden zufügen. Man muss eigentlich nichts machen, außer ein bisschen unpräzise rumhüpfen, blöde Kristalle sammeln und von Punkt zu Punkt gehen. Und Leute, die Demo kritisieren, das sind vollkommen im Recht. Das ist echt eine miese Interpretation von dem, was Final Fantasy 15 sein wird.
Ja, also spielerisch, von gerade was das Gameplay angeht, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen, das fand ich super, aber als Demo an sich war das echt wenig. Also, es war einfach, das hatte bis auf die letzten 10 Minuten der Demo hatte das wenig mit dem eigentlichen Spiel inhaltlich zu tun. Und das fand ich einfach sehr traurig.
Also ich habe es auch mehr als eine Technik-Demo aufgefasst, zumindest den Anfang, durch den man in 5 Minuten auch einfach durchlaufen kann, wenn man den Endgegner besiegen möchte. Und ich glaube, das Kristalle aufsammeln ist so am Anfang zumindest, ich glaube, deine Leben.
Ja.
Weil wenn die Gegner dich berühren, verlierst du, glaube ich, einen Kristall.
Ja, genau.
Aber sterben ist, glaube ich, trotzdem unmöglich.
Zumindest in der Kindform weiß ich nicht, wie das gehen soll, weil selbst wenn du ganz normal straight den Weg läufst, ohne dich umzugucken, sammelst du so viele Kristalle ein, dass du gar nicht so viele verlieren kannst.
Ja, ich wusste das tatsächlich nicht, dass man Kristalle verlieren kann, weil selbst wenn man die Gegner angreift, als Kind Noctis, die reagieren nicht. Also die machen dann vielleicht mal, wenn der letzte dieser Horde gerade am Sterben ist, macht er vielleicht mal eine Attacke, die dann aber eh daneben geht, weil man ja die Quadrattaste gedrückt hält. Und dann hat sich das so schon wieder. Ich wusste das tatsächlich nicht, weil in der Kindform auch irgendwie keinerlei Challenge da ist. Also es wird einem so erklärt, ihr müsst euch vorstellen, das ist kein richtiges aktives Kampfsystem. Man hat einen Block-Button, einen Ausweich-Button und einen Angriffs-Button. Und der Blocken- und Angriffs-Button funktioniert im Endeffekt so, dass man ihn gedrückt hält und dann wird automatisch konstant ausgewichen oder konstant angegriffen. Und wenn man nur diesen Part des Spiels sieht, hat das absolut keinen Tiefgang. Das ist halt wirklich so eine Missinterpretation von dem, was das Kampfsystem eigentlich drauf hat, was man dann im zweiten Part der Demo sieht, wenn man nämlich im finalen Stadium des Traums ist und Kidnock das zu seinem erwachsenen Ich wird und dann gegen den eisernen Titanen kämpfen muss, plötzlich sich Türen und Möglichkeiten eröffnen, die den geneigten 0815, ich habe noch nie ein Final Fantasy gespielt, Zocker komplett überfordern werden. Und dann weiß man halt zu dem Zeitpunkt nur, oh, ich muss X gedrückt halten zum Angreifen und hin und wieder mal Quadrat gedrückt halten zum Ausweichen und dann besiege ich den. Und da wird derjenige, der die Demo nur einmal spielt, um zu gucken, ob das für ihn gemacht ist, nicht viel von der Tiefe, die das Kampfsystem tatsächlich hat, erfahren. Und das ist echt traurig. Also wer sich gedacht hat, das wäre eine gute Demo, um Leute, die sich noch unschlüssig sind, ins Final Fantasy 15 Boot zu holen, hat echt viel kalkuliert, was den Spielspaß von der Kindnoctis-Passage anging.
Ja, definitiv. Vor allem, weil du, wenn du, wie du schon gesagt hast, das nicht gespielt hast, du bist halt am Ende überfordert von dem Kampf, weil theoretisch nichts in der Kindphase dich auf diesen Kampf vorbereitet. Und gerade bei manchen Sachen wird gefühlt vom Gameplay her vorausgesetzt, dass du die Episode Duskae gespielt hast, weil zum Beispiel dieses, dass du halt nicht nur ausweichen kannst, sondern dass du theoretisch auch kontern kannst oder dass du halt mit deinem Warp-Sprung nicht nur dich zu einem Gegner warpen kannst, sondern zum Beispiel auch zu einem Mast oder sowas, um dem Gegner auszuweichen. Das wird dir in der Episode Duskae 1:1 haarklein genau erklärt, dass du das machen kannst. Und hier in der Kindphase der Demo hast du keine Ahnung von, das wird kein einziges Mal angesprochen.
Ja, kann es sein, dass der Konter nur funktioniert, wenn das Spiel das entscheidet, dass es funktioniert?
In dieser Demo ja.
Okay, das hatte ich nämlich in der Duskae-Demo nicht. Da wusste ich, zugegeben, da war das auch nicht bei jedem Angriff möglich, ja, aber bei einer Vielzahl von Angriffen. Und ich habe mich gewundert, weshalb das in der Platinum-Demo jetzt anders ist, dass das nur bei bestimmten Angriffen des eisernen Titanen funktioniert. Das fand ich sehr komisch. Und hat sich zumindest in dieser Hinsicht wie ein Rückschritt angefühlt.
Ja. Das ist ja dann auch so eine Art Quicktime-Event. Dann steht da, ja, Viereck drücken zum Ausweichen und dann nochmal Kreis drücken zum Kontern und dann geht die Action los.
Das ist aber auch so verwirrend, weil wenn man die Demo auf Deutsch spielt, steht da Finale andauernd. Und du denkst dir, okay, löse ich jetzt ein Quicktime-Event aus, wenn ich Kreis drücke?
Ich habe auch nicht gewusst, was das soll. Ich habe die ganze Zeit versucht, Kreis zu drücken, da passiert aber nichts.
Es passiert nichts. Und dann gucke ich mir die Demo auf Englisch an und dann steht da einfach Attack. Es ist praktisch die Aufforderung zum Angriff. Und das ist in der deutschen Demo einfach falsch übersetzt worden. Es ist sehr irreführend und deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, ob das nur mir so ging. Also ein bisschen komisch, aber man hat halt das Kampfsystem trotzdem verfeinert. Was in der Duskae-Demo zum Beispiel noch nicht ging, war der Luftkampf. Man konnte sich zwar zu den Gegnern hin teleportieren, aber man ist immer erst wieder auf den Boden zurückgekehrt, bevor man seine Combo weiterführen konnte. Das ist diesmal nicht der Fall. Dadurch, dass der Iron Giant so groß ist, kann man halt wirklich sich zu ihm hin teleportieren und eine Luftkombo nach der anderen ausführen. Das Coole ist, dadurch, dass das Kampfsystem kein direktes Kampfsystem ist, hat man den linken Stick konstant frei zum Manövrieren. Und das bedeutet, wenn man halt seine Dreier-Kombo ausführt mit dem normalen Schwert zum Beispiel, kann man, anstatt runterzufallen, dann den Stick kurz in eine Richtung bewegen, am besten dorthin natürlich, wo der Gegner gerade nicht angreift, und dann seine Kombo weiterführen. Und ja, wenn da nicht die Magieanzeige wäre, könnte man das ad absurdum führen, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
Das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest, es ist im Vergleich zur Episode des Sky jetzt so, du kannst deine Waffen oder deine Zauber, die du dabei hast, kannst du in einem Menü, das du jederzeit über die Select-Taste beziehungsweise die Back-Taste auf der Xbox One halt aufrufst, und du kannst zum Beispiel Steuerkreuz nach oben, kannst du ein Schwert reinpacken, Steuerkreuz nach unten ist meinetwegen zum Beispiel ein Hammer. Und das Schöne bei diesem Kampfsystem ist einfach, wenn du die Angriffstaste mit dem rechten Daumen gedrückt hältst, kannst du mit dem linken Daumen smooth mitten in der Combo auf eine andere Waffe wechseln, was dann auch quasi deinen Schaden und deine Art der Combo verändert. Was zum Beispiel sehr, sehr gut war, oder was ich gerne gemacht habe, war quasi für den letzten Schlag immer auf den Hammer zu wechseln, um maximalen Damage rauszuholen.
Ja, dieses Breitschwert habe ich auch als Finisher benutzt. Was auch cool ist, das hat man auch einem nicht gesagt in der Platinum-Demo, was aber in der Disc-Demo erklärt wurde, ist, dass je nach Waffe und die Richtung, in die man den Analogstick hält, auch eine andere Combo ausgelöst wird. Und der Rundumschlag, der jetzt in der Disc-Demo zum Beispiel eine Dreiecksaktion war, wird diesmal dadurch ausgelöst, dass man halt das Breitschwert auswählt und den Analogstick nach hinten hält und gleichzeitig den Angriffsbutton hält. Dann lädt er den auf. Und je länger man ihn auflädt, desto stärker und öfter dreht sich Noctis herum, um Schaden zuzufügen.
Es hat ein wenig Ähnlichkeit mit dem Tales of Kampfsystem bekommen, weil es da ja auch so ist, dass du durch die Richtung des Analogsticks beeinflussen kannst, welche Art es, also welche Fähigkeit ausgelöst wird.
Ja. Ich hoffe, aber das habe ich schon kurz mal angeschnitten, dass man hauptsächlich beim Leveln auch die Magie erhöht. Weil ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber mich hat am meisten gestört, dass ich gerade in einer perfekten Combo drinne bin. Der Gegner hat mich kein einziges Mal getroffen. Und dann sehe ich, oh, ich muss jetzt wegteleportieren, weil meine MP-Anzeige ist schon wieder leer. Und ich muss mich jetzt irgendwo anders hin teleportieren, damit ich die MP-Anzeige schneller aufladen kann, weil sich das Ding natürlich nur auflädt, wenn man irgendwo versteckt ist. Und wenn man dann normal rumläuft oder halt seine Standardangriffe macht, das einfach zu lange dauert, um die MP-Bar wieder komplett aufzufüllen.
Ja, ging mir genauso. Welche Manöver verbrauchen denn Mana-Punkte? Weil ich hatte ehrlich gesagt keine Probleme mit Mana.
Okay. Naja, ich habe zu oft gemerkt, dass ich immer wieder nach einer schönen Combo weg musste.
Ja,
für einen kurzen Zeitraum.
Ich habe mal darauf geachtet, zum Beispiel, wenn du halt einfach nur Viereck gedrückt hältst für den standard normalen Angriff, dann verbraucht das, ich glaube, keine...
Kreisangriff.
Ja, genau, Kreis, meine ich doch. Viereck war ja ausweichen. Auf jeden Fall, wenn du halt Kreis gedrückt hältst, dann verbrauchst du deutlich weniger MP, als wenn du zum Beispiel beim Kreis Angriff, quasi so wie Maurice das vorhin erklärt hat, mit dem Analogstick die Richtung änderst und dadurch andere Attacken auslöst. So ein aufgeladener Rundumschlag verbraucht halt deutlich mehr als ein normaler Angriff ohne Combo.
Ja, deswegen klar, aber hatte ich so viel Mana. Weil das habe ich nicht gewusst mit den in der Richtungstaste gedrückt halten und dann Kreis.
Okay, nee, weil ich ziehe halt eine Combo nach der anderen ab, ich tänzel da wirklich um den rum in der Luft und dann sehe ich, okay, wenn ich jetzt nicht wegteleportiere, dann kriegt er mich, weil wenn die MP-Bar leer ist, dann hat Noctis so eine kurze Ausphase. Er kniet sich dann hin, sieht total erschöpft aus und 3 Sekunden später ist er wieder der Fitteste unter den Fitten. Ja. Aber das hat mich ein bisschen gestört, weil das den Flow aus der Combo immer wieder rausgenommen hat.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie sie das hätten besser machen sollen. Wenn du zu viel MP hast, bist du overpowered und bei zu wenig MP hast du halt das Problem, dass sie dir ständig alle ist. Ich weiß aber nicht, wie du das hättest besser lösen können.
Ich fänd's ehrlich gesagt besser, wenn sie das gar nicht MP-abhängig machen, sondern das einfach wirklich ganz klassisch für die Magie und Spezialangriffe fungiert.
Ja, vielleicht, dass du halt bei den normalen Angriffen, keine Ahnung, dass du die halt ganz normal aneinander rein kannst, wie meinetwegen zum Beispiel bei Bayonetta, und dass dann zum Beispiel die Spezialattacken oder eben irgendwie Blitzra oder sowas, die brauchen dann MP.
Genau, so meinte ich das.
Ja.
Ja, aber es gibt auch Angriffe, mit denen du die MP wieder füllen kannst, also wenn du ein paar Standardangriffe machst. Aber es ist halt zu wenig, um einen konstanten Kombofluss zu gewährleisten. Ich weiß nicht, wie du gekämpft hast, Roland, aber mir ging das meistens so, wenn ich halt mich auf ihn teleportiert hat und in der Luft war, dass ich dann in der Luft geblieben bin. Sprich, wenn er mich angegriffen hat, Dreieck beziehungsweise Y auf dem Xbox-Controller in eine andere Richtung, weg von ihm, dann wieder zurück. Und allein das hat schon so viel MP verbraucht, dass die nächste Combo, die ich ausführen konnte, nicht komplett ausgeführt werden konnte. Und so ist mir das halt erneut passiert, dass ich dann irgendwo mich wegteleportieren musste, wieder hoch aufs Haus rauf, 10 Sekunden warten und dann wieder runter in den Kampf, um meine nächsten 30 bis 60 Sekunden Super-Combo da abzuziehen. Und das hat mich ein bisschen gestört, dass die MP so Combo-abhängig
Entschuldige.
Also ich habe meine Kombos, sag ich mal, so gemacht, dass ich einfach Kreis gedrückt halte und dann einfach meine Kombo im Sinne mit dem Steuerkreuz, wo ich die Waffen wechsle, verbinde. Das war bei mir schon eine Kombo. Hat auch ausgereicht, um ihn zu besiegen.
Okay.
Weil das Breitschwert macht schon ziemlich viel Schaden. Im Vergleich zum normalen Schwert zum Beispiel.
Aber dadurch hast du dir eine interessante Facette des Kampfsystems nämlich entgehen lassen, weil wenn du in der Luft bist und eine Luftkombo machst, sag ich mal, wenn du kreisgerückt hältst, kannst du, wenn du den Analogstick dann kurz mal bewegst, in die Richtung springen, sag ich mal, in die du den Analogstick gedrückt hast. Und dadurch kannst du die Kombo in der Luft aufrechterhalten. Und das frisst aber halt MP wie Sau.
Ja, vor allem der Warp-Sprung. Das ist mir in Episode The Sky sehr negativ aufgefallen. Der Warp-Sprung, dafür, dass du ihn so häufig verwenden musst im Kampfsystem, es ist ja theoretisch dadurch, dass die Gegner ja hin und her sich bewegen können, ist es darauf ausgelegt, dass du den Warp-Sprung benutzt. Das Problem ist, der frisst im Vergleich zu dem, wie häufig du ihn benutzt, einfach viel zu viel MP. Wenn du um den Iron Giant ständig mit dem Warp-Sprung hin und her warps, sag ich mal, dann ist deine Mana-Leiste schneller leer, als dir lieb ist.
Ja, vor allem, ich hab dann auch lieber, wenn ich eh in der Luft war, nicht gewartet, dass ich auf den Boden komme, um dann auszuweichen, sondern hab mich halt weggeworbt und wieder zurückgeworbt. Und das ging mir interessanterweise nicht so in Duskay, weil ich den Warp da, wie vorher schon gesagt, einfach zu unpräzise fand. Ich hab viel zu oft daneben gesprungen, als dass ich den sinnvoll empfand. Aber hier in der Platinum-Demo, da der Iron Giant halt ein großes Ziel ist, triffst du immer. Und entsprechend habe ich den Warp dann auch wirklich lieben und schätzen gelernt. Aber, ach Gott, es ist halt wirklich ein komischer Aspekt, dass der so an die MP-Leiste gebunden ist und man dadurch einfach, ja, wenn man so spielt wie ich zumindest, immer am Gebrauchen von Items oder sowas ist, weil das fehlt jetzt hier noch in dem Spiel. Ich hoffe, das wird dann irgendwie nachgereicht, dass man vielleicht auf eine Schnellfunktionstaste zurückgreifen kann, um sich ein MP-Regenerierungs-Item einzuflößen, um schneller das aufgeladen zu bekommen, weil wenn du dich dann an das Haus teleportieren musst, dann dauert das wieder. Ja, das war eine Qual. Aber cool war, man kann sich auch an die Laternen schwingen. Die war zerstörbar. Und dadurch, wenn man nicht gut aufgepasst hat, das ist mir bei meinen ersten 2 Stunden Kampf mit dem Iron Giant passiert, hat er irgendwann alle Laternen zerstört und du kannst dich nur noch an das Haus teleportieren, was halt deinen Kampfradius krass einschränkt. Es hat eine schöne taktische Komponente, was Duskay noch gefehlt hat, finde ich. Und ich muss jedem, der nur die Platinum-Demo gespielt hat, wirklich ans Herz legen, kämpft 10 Stunden gegen den Iron Giant und merkt erstmal, was da für Finesse wirklich in dem Kampfsystem steckt. Das ist überragend. Mhm. Also ich war hin und weg, als ich das gespielt habe.
Ungelogen jetzt, ich habe auch vor, den Rest des Abends nichts anderes zu machen. Ich habe die Demo habe ich gespielt auf der Xbox One. Und jetzt wurde mir zum Geburtstag eine PS4 geschenkt, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und jetzt werde ich mir natürlich auch da nochmal die Demos geben, um so den direkten Vergleich zu haben. Und auch da, ich werde bestimmt wieder stundenlang nur gegen diesen Giganten kämpfen, weil das kommt hier vielleicht in so einem Gespräch nicht gut rüber, aber das Kampfsystem funktioniert einfach saugut und es macht vor allem sau viel Spaß. Selbst wenn du nur immer wieder gegen denselben Gegner kämpfst, es motiviert dich furchtbar.
Ja, hinzu kommt, dass wenn man das eine Mal gegen ihn kämpft, ist er Level 3. Ja. Und dann ist er so in 2 Minuten platt. Aber wenn du ihn dann nochmal aktivierst, dann ist er Level 15. Und dann kann so ein Kampf schon mal seine 5-6 Minuten dauern. Und wenn du dich gut anstellst, schaffst du no hit, also dass er dich nicht trifft, kein einziges Mal. Und das ist einfach so ein gutes Gefühl in diesem Kampfsystem. Denn man muss sich halt wirklich bewusst werden, dass das kein aktives Kampfsystem ist. Wenn ich auf Kreis drücke, schwingt, lockt es nicht automatisch das Schwert los, sondern es ist eine kleine Verzögerung drin. Man hat erst das Gefühl, dass es ein Input-Lag, aber es ist halt wirklich so vorgesehen, dass du den Knopf gedrückt hältst. Das ist am Anfang ein bisschen konterintuitiv, weil man das halt von visuellen her nicht gewöhnt ist, dass man einen Knopf drückt in einem scheinbar Action-Kampfsystem, aber dann halt einfach nichts passiert, sondern dass das Spiel von dir erwartet, dass die Eingabe die einfachste aller Eingaben ist und du einfach den Knopf gedrückt hältst. Und der Flow dadurch entsteht, wie du dann mit den anderen Tasten auf dem Gamepad interagierst, während du auf dem Bildschirm halt dir deine Taktik ausmalst. Also das hat eine Tiefe, die ich wirklich nicht erwartet hatte und die Duskay nochmal übertrifft. Also mir hat das Kampfsystem in Duskay schon Spaß gemacht mit dem 2.0-Update, aber seit der Platinum-Demo kann ich echt nicht erwarten, was da noch für verrückte Waffen im vollständigen Spiel drin sind. Roland, ich hab's bei dir in dem kleinen Clip, den du auf Twitter auch geladen hast, gesehen. Aber Roman, hast du das Shuriken und den Schild gefunden?
Nee.
Okay. Ich musste das auch erst nachlesen, tatsächlich. Hast du den selbst gefunden, Roland, oder musstest du das auch nachlesen?
Nee, ich hab, als ich die Demo zum ersten Mal gespielt habe, habe ich den Giganten nur einmal gemacht und dann halt im Internet gelesen, ach, da gibt's Waffen. Ich so, was? Wo sind die Waffen? Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Und hab dann gestern ungefähr 10-mal den Giganten fertig gemacht, natürlich die Waffen eingesammelt, wo ich sie zuerst nicht wirklich gefunden habe.
Wo findest du
die? Die sind auf diesem, also am Ende ist ja dieser zentrale Platz und genau, da ist dieses Hochhaus.
Ja.
Und über dem ersten Warp-Punkt in der Mitte sind so zwei Felder, wo man einmal so ein Schild und einmal den Shuriken freischalten kann.
Genau, da ist ein Balkon. Das ist diese zentrale Plattform in dem Hochhaus. Und du musst dich halt einmal höher teleportieren und dann mit Dreieck, während du runterfällst, also so habe ich es zumindest gemacht, auf den Balkon teleportieren. Und da schaltest du für den ersten Kampf das Shuriken frei und für den zweiten das Schild. Oder andersrum. Auf jeden Fall musst du ihn einmal besiegen, um beide Waffen freizuschalten. Mhm. Und das Shuriken ist echt super, weil das eine Fernkampfwaffe ist. Aber das Schild, das hatte ich Roland in der Vorbesprechung schon gefragt, das habe ich noch nicht so ganz rausgehabt, aber da das eine kleine Dark Souls-Facette hat, damit wir das Spiel auch hier nochmal erwähnen, werde ich das später nochmal ausprobieren müssen, weil das dadurch nur noch mehr Tiefgang erhält, das Kampfsystem. Und wie gesagt, ich bin echt gespannt, was denen noch für verrückte Waffen einfallen. Ich meine, vielleicht kriegen wir ja so wie Prompto auch irgendwann mal eine Schusswaffe spendiert. Ich weiß nicht, wie ihr die Zaubersprüche empfandet, aber den Feuerzauberspruch hätte man sich ehrlich gesagt sparen können. Das hat sich so angefühlt wie, oh, die Leute wollen Zaubersprüche. Okay, sind halt Granaten mit Elementfähigkeiten. Und das war sehr unpräzise und fühlt sich einfach nicht gut an, weil man dafür einen kurzen Moment stehen bleiben muss. Selbst wenn man nur die Taste drückt und das hätte man sich sparen können. Aber alles andere in dem Kampfsystem ist so toll, hat so einen schönen Spielfluss, dass es einfach Spaß macht. Und ich habe den ungelogen 6-7 Stunden schon bekämpft, den Iron Giant.
Ja, die Zaubersprüche habe ich auch nicht benutzt. Am Anfang natürlich zum Ausprobieren. Aber wie du schon gesagt hast, die reißen sich ein bisschen so aus dem Flow raus. Und da habe ich dann gleich ausgetauscht gegen das Schild und den Shuriken. Und ich habe primär so gekämpft. Zuerst immer mit dem Shuriken. Also ich halte einfach Kreis gedrückt. Klingt eigentlich immer wieder lächerlich, wenn man das so sagt. Man halt einfach nur Kreis gedrückt. Und dann wirft halt Noctis die ganze Zeit die Shuriken. Und wenn der Gigant näher kommt, habe ich auf das normale Schwert gewechselt, mit Steuerkreuz nach oben, während ich immer noch Kreis gedrückt halte. Und dann hat der Gigant ausgeholt und dann wechselst du schnell auf das Schild mit dem verteidigen Knopf, also nach unten, und also ich hatte das Schild bei mir nach unten gelegt, und dann drückst du auch noch ausweichen, und dann, wenn du im richtigen Moment diese Combo machst, blockt er mit dem Schild das Riesenschwert vom Giganten weg und der Gigant taumelt kurz so zurück. Hm. Und dann habe ich nach links gedrückt für mein Breitschwert und wieder Kreis gedrückt gehalten. Und dann ordentlich mit dem Breitschwert bearbeitet und schnell wegteleportiert, weil er sich wieder regeneriert hat.
Speichert die Demo eigentlich?
Nein, du musst es nochmal spielen.
Super.
Ja, es ist sehr ärgerlich. Das habe ich gestern erfahren müssen auf harte Art und Weise. Wenn du die Demo jetzt die Tage nochmal spielst, Roland, versuch unbedingt mal innerhalb der Kombo mit dem Analogstick ein bisschen rumzuspielen.
Wie ich gerade erklärt habe, habe ich ja nur kreisgedrückt gehalten.
Genau.
Und den Steuerkreuz mit dem Analogstick habe ich eigentlich fast nichts gemacht, außer wenn ich ausgewichen bin oder zum Weglaufen.
Du wirst sehen, dass dir das noch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und dann macht ja der Luftkampf auch mehr Spaß, wenn man weiß, wie man mit dem Analogstick ein bisschen
die Kombos variieren kann. Also ich hab einmal gemerkt, da stand ein Noctis mit dem Breitschwert da, hat blau geleuchtet und hat nichts gemacht. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Also das war wahrscheinlich dieser Aufladeangriff zum, weiß ich nicht.
Ja, wenn er das so nach hinten hält, ne? So genau. Zelda-mäßig. Ja, okay, genau. Okay, genau das war's. Also nach hinten und Kreis gedrückt.
Aber da wusste ich nicht genau, was er da macht.
Okay, ja, das ist der Rundumschlag. Ich wollte irgendwas noch zum Kampfsystem sagen. Aber ich glaube, es kam schon jetzt in den letzten 20 Minuten gut rüber, dass mir sehr ausgefeilt werden. ich war sehr angetan von dem Kampfsystem. Und ich kann es nur empfehlen. Ah, genau. Es gibt Warp-Punkte. Wer sich erinnert, vor 2 oder 3 Jahren, da haben wir in einem E3-Podcast über den neuesten Trailer damals von Final Fantasy 15 gesprochen. Da war Tim mit dabei. Und da haben wir beide gesagt, das sieht nicht aus wie Final Fantasy, weil Noctis nur am Rumteleportieren ist und das sah total komisch aus, wie das damals dargestellt wurde. Das ging nicht nur mir so, habe ich festgestellt. Noctis kann nicht konstant warpen, obwohl da überall verfügbare Warp-Punkte sind. Das geht nur mit leichten Waffen, mit denen er sich halt an dieser Wand dann zum Beispiel festhalten kann. Und auch das gibt wieder eine weitere Komponente, weil sobald man an der Wand hängt, kann man die Waffe ändern, um dann halt zum Beispiel den eisernen Titanen da mit einer anderen Waffe anzugreifen. Und je nachdem, welche Waffe man hat, wenn man zum Beispiel dann mit dem Breitschwert einen Teleportangriff macht, dann ist er sofort gestunt für 10 Sekunden etwa. Und dann kann man eine furiose Combo freisetzen, wie es einem beliebt. Auch ärgerlich ist, dass eigentlich erklärt wird, dass es 2 Arten des Anvisierens gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das herausgefunden habt. Aber es gibt einmal den festen Anvisier-Button. Das ist, wenn man den rechten Analogstick eindrückt. Aber der ist total kontraproduktiv in dem Kampf, weil man ja andauernd zum MP-Aufladen an die anderen Warp-Punkte sich teleportieren müsste. Aber das natürlich nicht funktioniert, wenn man ihn den eisernen Giganten konstant im Visier hat. Das macht man am besten so, dass man L1 ist es, glaube ich, zum Softlock benutzt, den dann gedrückt hält. Dann hat man ihn im Visier und wenn er angreift oder die MP leer ist, lässt man los, dreht sich in eine andere Richtung und dann teleportiert Noctis automatisch in die Richtung, in die man guckt. Und auch das ist wieder so eine kleine, feine Note, aber was das für taktische Möglichkeiten erzeugt. Der eiserne Gigant kann so eine Attacke machen, dass er so einen roten Energieball, ich weiß nicht, ob das, wie heißt der Angriff? Gravita. Ja, dass er halt Noctis anzieht und dem weicht man am besten aus, indem man halt sich an eine Wand teleportiert oder konstant Dreieck drückt und wegteleportiert. Immer wieder 5 Meter nach vorne zurückgesogen wird, 5 Meter nach vorne zurückgesogen, 5 Meter nach vorne, bis halt der Angriff zu Ende ist. Und da sind so viele kleine Finessen und Spielereien drin, dass es echt der Wahnsinn ist, was dir die Demo alles vorenthält. Es ist so eine Schande, dass dir die Demo nicht sagt, ey, guck mal, wir haben das geilste Kampfsystem des Jahres, aber wir erzählen dir einfach mal nichts davon, sondern lassen dich jetzt hier eine halbe Stunde mit Kind Noctis in ein Auto verwandeln und in einem leeren Zimmer rumfahren. Es ist eine Schande, was die Leute sich da haben einfallen lassen.
Mit einer schrecklichen Physik.
Ja, wobei ich fand, dass sich die Fahrzeuge sehr angenehm gesteuert haben. Also wenn ich dann mir vorstelle, mit dem Auto durch die Straßen zu fahren, es wirkt jetzt nicht zu hakelig, sag ich mal.
Ja, aber wenn man auf einen Gegner zufährt, dann passiert nichts. Oder wenn man diese Bauklötzchen, Häuschen zusammenfahren möchte, dann ist es auch ziemlich seltsam, sag ich mal.
Ja, die Fahrzeuge haben auch eine komische Hitbox. Also wenn man die Kristalle einsammeln will, dann muss man wirklich exakt mit der Mitte des Autos diesen Kristall treffen.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob man überhaupt selber fahren kann. Weil in den Trailern fährt eigentlich immer Ignis.
Ich meine schon, dass gesagt wurde, dass man das fahren kann. Es würde mich wundern, weil man ja auch im neuesten Trailer gesehen hat, dass das Teil fliegen kann. Und wenn die uns verwehren, dass wir selber fliegen dürfen, dann bin ich aber wirklich sauer. Das wäre
eh nicht. Ich glaube, also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es vermutlich so sein wird wie damals bei L.A. Noire, falls ihr das gespielt habt. Denn da hattest du auch die Möglichkeit, du konntest quasi selber fahren oder du konntest als Beifahrer einsteigen und das Spiel fahren lassen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beides gehen wird, dass du quasi sagst, da ist mein Schnellreisepunkt, da will ich hin, bring mich mal dahin. Oder dass du halt selber die Steuerung übernehmen kannst. Ich hoffe zumindest, dass das beides geht.
Ja, ich glaube, das wird aber eher so gelöst, dass Ignis dich immer in den Story-Segmenten fährt und du dann am Ende dir gesagt wird, okay, du kannst jetzt fliegen und mit dem Auto fahren, wie du willst. Weil, was auch öfter gezeigt wurde in den Sequenzen, ist, dass du halt, wie es bei einer Straße üblich ist, auch mal Abzweigungen hast und dann ein bisschen erkunden kannst. Und ich vermute, dass es so, dass der, sagen wir mal, die ersten 75% des Spiels linear sind, du einem Pfad folgst und am Ende dir gesagt wird, okay, jetzt hast du die freie Welt freigeschaltet, du hast jetzt das Flugzeug-Upgrade für den Wagen bekommen und Noctis, du darfst jetzt auch fahren. Und so kann ich mir vorstellen, dass man immer an die Story gebunden wird für den Großteil des Spiels, aber am Ende trotzdem die Kontrolle über diese offene Welt hat. Ich würde das sehr schade empfinden, wenn wir nicht selbst Hand anlegen dürften an das fliegende Batmobil.
Das ist ein geiler Vergleich.
Es sah doch aus wie ein Batmobil.
Ja, oder? Klar.
Ich find den Trailer auch so super. Okay, lasst uns abdüsen. Und ich denke mir nur so, was? Und dann sieht man halt, wie hinten aus dem Heck diese Bettflügel da rauskommen.
Wobei sich dieses Verwandeln, das erinnerte mich ein bisschen an die Verwandlung in Man in Black, wo das Auto quasi hinten diese Schubdüsen kriegt.
Ja, so wie du das jetzt sagst, ja, ist definitiv Ähnlichkeiten vorhanden. Das zeugt auch davon, vermute ich mal, dass man das Auto upgraden kann. Und ich bin gespannt, was das führen wird. Denn es wäre schade, wenn Sydney heißt sie, glaube ich, ne? Cindy heißt sie. Cindy nur in dieser Duskay-Demo, also in diesem Abschnitt drinne wäre, weil man hat ja gesehen, dass sie später auch mit einem Abschlepper da ist, um das Auto zurückzubringen. Und ich vermute, dass das halt die Upgrade-Komponente ist. Was man upgraden kann, keine Ahnung. Aber es wäre schön, wenn man ein bisschen was an dem Auto machen kann, weil das ja auch das fünfte Bandmitglied ist, wenn man so will.
Also in der Demo Duskay am Ende sagt Gladio, glaube ich auch, wir kommen jetzt öfter zu dir. Du bist unser Haus- und Hof-Mechaniker jetzt.
Ja, irgendwas in der Art sagt er.
Genau, auf jeden und da Fall. Kann man dann in Zukunft wahrscheinlich auch die Skins fürs Auto tauschen, die man sich für 2,99 € gekauft hat. Wahrscheinlich.
Ja, in der in der Mega-Edition gibt's ein silbernes Skin für das Fahrzeug. Also man kann es wahrscheinlich optisch ein bisschen aufpimpen.
Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass ich jemals von mir aus auf die Idee kommen würde, irgendwas an der Farbe zu ändern. Weil einfach dieses Schwarz und diese Limousine passt einfach so perfekt zu den Jungs.
Ich weiß nicht, irgendwie Flammen drauf ist immer cool. Ja, gucken wir mal. Dazu wissen wir noch zu wenig.
Worüber wir allerdings schon genug wissen seit dem Uncovered Event sind ja die Sachen oder die Projekte Final Fantasy XV, die außerhalb des Spiels oder des Spielrahmens realisiert werden, denn dazu gab es ja auch einiges Neues quasi und tatsächlich kannst du eine Sache davon jetzt schon genießen.
Ja, zumindest ein Fünftel davon.
Ein Fünftel, ja.
Eher ein Sechstel sogar, aber da kommen wir auch noch gleich zu sprechen drauf. Man kann das die Compilation von Final Fantasy XV nennen. Es wird einen Film geben, eine Anime-Serie, ein Mobile-Spiel, ein extra eingesungener Song von Florence and the Machines, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, weil ich finde, dass die Version wundervoll. Es gibt super teure Editionen, erstmals eine deutsche Synchro. Es ist so viel angekündigt worden. Und das fügt sich alles wunderbar ineinander. Und das erste, was du gemeint hast, Roman, wo wir auch schon reinblicken können, ist der Brotherhood Anime, eine fünfteilige OVA, die in der Ultimate Collector's Edition, so heißt sie, eine exklusive sechste Episode erfahren wird. Und ich finde das ein bisschen ärgerlich für die praktisch gezwungen sind zu hoffen, dass das irgendjemand rippt aus der Edition. Aber gut, da kommen wir dann später zu sprechen.
So gemein das auch klingt, ich gebe dem Ding 2 Tage, dann ist es auf YouTube.
Ja. es würde mich auch nicht wundern, wenn Square Enix das sogar selbst offiziell macht. Halt sagt, okay, einen Monat nach Release ist das auf unserem Kanal.
Oder dass du dir das zusätzlich für 4,99 im Store kaufen kannst.
Ja, wobei das immerhin fair wäre, ja. Ich meine, das ist schon ein krasser Service, dass sie sagen, wir bringen eine fünfteilige OVA und die ist für jeden kostenlos. Brotherhood erzählt die Ereignisse vor Final Fantasy 15. Ich weiß nicht genau, wie viel Tage das sind, aber man kann schon so einen kleinen Eindruck kriegen, weshalb die Jungs unterwegs sind und wie die vier Jungs untereinander interagieren, wenn man die Demos nicht gespielt hat, wenn man die ganze Ausschlachtung an Infos noch nicht mitbekommen hat, sondern zum Beispiel jetzt über den Anime erstmals auf das Final Fantasy 15 Universum stößt. Ich habe mir Brotherhood Episode 1 heute zum ersten Mal gegeben und die Episoden bis Teil 5 sollen jetzt im monatlichen Takt erscheinen, damit man pünktlich zum Release von Final Fantasy 15 die komplette OVA auf YouTube hat. Sie ist frei verfügbar, sie hat deutsche Untertitel auf YouTube, also da gibt's echt keinerlei Entschuldigungen, um es nicht zu schauen, um sich nicht einen Einblick in die Bruderschaft zu geben.
Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich ein wenig komisch fand, dass die Episoden doch so kurz sind. Das hat mich überrascht. Also mit ein bisschen mehr Länge hätte ich pro Monat quasi gerechnet. Ich fand es einen sehr geilen Fanservice und ich habe mir die sehr, sehr gern angeguckt. Ich habe nur ein Problem damit, dass gerade jetzt durch die Trailer und die Demos man so ein ganz bestimmtes Bild von den Charakteren hat und die Anime-Serie das nicht ganz so gut vermitteln kann. Also ich finde, dass die Charaktere irgendwie, sie wirken im Anime so ein bisschen mehr wie Puppen. Die wirken im Spiel lebendiger, wenn ihr mir folgen könnt.
Ja gut, das liegt aber zum einen daran, dass der Anime super scheiße aussieht. Das ist leider Gottes nicht auf 2016er Anime-Niveau.
Nee, leider nicht.
Aber er ist gratis.
Das wollte ich sagen. Das kann man dem dann auch nicht zu sehr ankreiden, weil das im Endeffekt nichts kostet für uns. Mein Problem ist eher, dass durch die Kürze der ersten Folge ein ganz komischer Storybogen geschlagen wurde, sage ich mal. Denn das ist jetzt kein Spoiler, das sind Infos, die mittlerweile schon raus sind und nicht so Sachen wie, wir haben die ersten 10 Stunden gespielt und erzählen euch jetzt, was da passiert, sondern das sind alles Sachen, die wir schon im Vornherein wissen. Am Anfang sehen wir einen Flashback, wo Noctis angegriffen wird, beinahe stirbt. Neben ihm liegt ein lebloser Körper, was vermutet wird, dass es seine Mutter ist. Und er ist von so einem Schlangenwesen angegriffen. Und am Ende der Folge, die halt seine 12 Minuten nur geht, ist Noctis erwachsen und steht schon wieder vor der Schlange. Und ich hätte mir eher gedacht, dass das vielleicht etwas ist, was im Spiel aufgelöst wird oder vielleicht dann erst in der 5. Episode, nicht schon innerhalb der nächsten 5 Minuten.
Ja, das fand ist ich ganz ein bisschen ungünstig.
Ja.
Es wirkt auch vor allem so generisch, weil der Anfang dir suggeriert, dass das halt, that's a thing, you know, nach dem Motto, darum soll's gehen in der Anime-Serie. Das wird so ein bisschen introduced wie so ein Boss. Und du denkst dir, wow, ja, vielleicht sehen wir den am Ende nochmal in der Serie, wo den Noctis sich an ihm rächen kann, an dem Monster. Und dann taucht es einfach wieder auf und ohne Erklärung, ohne gar nichts. Und es wirkte sehr komisch.
Ich fand trotzdem die Darstellung der Figuren sehr gelungen. Ich fand das zum Beispiel super sympathisch, dass sie in dem Diner, in dem sie dann dinieren, Noctis von seinem Hamburger den Salat runternimmt. Und da er der Prinz ist, sagen Ignis und Gladio sich dann gegenseitig, dass Noctis demnächst beibringen müssen, nicht so wählerisch zu sein, wenn es um sein Essen ging. Aber beide sich nicht trauen, das ihm direkt zu sagen, weil er halt nach wie vor ihr Vorgesetzter ist. Und es hat so eine coole Chemie einfach, weshalb ich die vier Jungs so super sympathisch finde. Prompto ist halt wirklich der 0815, ein bisschen dusselige, ein bisschen schusselig. Versprüht erstmal Ketchup überall da auf dem Teller und Tisch überhaupt, was dann auch super ist, wenn man dann sieht, kleine Nahaufnahme von dem Getränk, wo dann auch Ketchup auf dem Eis drauf ist, aber dass er dann halt später der Gesprächsaufhänger ist immer wieder, dass er ein bisschen Stimmung in die Gruppe bringt mit den ganzen Fotos, mit den ganzen Erinnerungen, die er festhält und du bekommst durch die 10 Minuten die Figuren wirklich schon gut näher gebracht. Also selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, wer wer ist, wie sie drauf sind von den Demos her, hätte mir das, denke ich, einen sehr guten Eindruck über die Chemie zwischen den Vieren gegeben.
Ja, das auf jeden Fall. Und das merkst du dann auch gerade in der Kampfsequenz am Ende, wenn sie quasi sich gemeinsam gegen die Soldaten stellen und dann quasi so im Tag-Team, könnte man es schon nennen, kämpfen. Das gibt auch, ich sag mal, einen hoffentlich auch einen guten Eindruck darüber, wie das im, am Ende auch im Spiel funktionieren soll, gerade weil wir ja diese Teamattacken am Anfang schon angesprochen haben. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt schön oder auf hohem Niveau animiert, aber es gab auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Und es hat trotzdem beim Zugucken Spaß gemacht. Was wir ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch zu Brotherhood noch was sagen wolltet, was wir ja noch erwähnt hatten, war der Film. Und da weiß man ja relativ wenig zum Inhalt. Es wurden jetzt ein paar Schauspieler genannt, die mit dabei sind, aber was genau da passieren wird, das weiß man ja noch nicht.
Meinst du? Ich fand das schon sehr offensichtlich. Also das wirkte so wie der Einfall, den wir nicht mitbekommen sollen. Es ist der Einfall des Imperiums in das Königreich. Und
weiß ich nicht, glaube ich nicht. So wie sich das auf mich... Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Einfall aus dem Spiel sein wird. Ich glaube, den Einfall aus dem Spiel, der wird auch im Spiel drin sein. Ich glaube, es wird einfach eher so ein Scharmützel sein, das mal von einem Jahr oder einem Zwei oder so stattgefunden hat. Das wäre ja irgendwie doof, wenn sie quasi aus dem, dass sie diese Ereignisse in dem Spiel vorwegnehmen.
Weiß ich nicht, weil der Film soll offiziell auch vor dem Spiel erscheinen, um genau wie die Anime-Serie den Hype zu schüren und neue Leute an Final Fantasy 15 zu binden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das als Aufhänger benutzen und das dann in einem fetten Cliffhanger endet, wie Noctis gerade mit seinen drei Kumpanen aus der Stadt flieht. Also es würde mich nicht wundern, wenn das tatsächlich als Aufhänger genutzt wird. Und dann ist Brotherhood praktisch so das Brückenstück zwischen Kingsglaive und Final Fantasy 15.
Ja, ich glaube, ja, wenn du es nicht geguckt hast, dann fehlte die Hälfte.
Ja gut, das ist natürlich auch für Leute, die sagen, ich will nur das Spiel, scheiß auf die Serie oder den Film, das wäre dann natürlich besonders ärgerlich.
Ja, wobei ich schon denke, dass im Spiel genug erwähnt und gezeigt wird, dass man sich da nicht ausgeschlossen fühlt. Ich glaube, es ist mehr so für die Leute, wie gesagt, für die Leute, die neu in das Final Fantasy 15 Universum einsteigen, aber auch für die, die halt sehen wollen, wie dieser Angriff stattfand und aus einer anderen Perspektive einfach gezeigt wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil im Endeffekt geht's da ja in dem Film ja nicht um Noctis, sondern um seinen Vater. Und das ist ja nicht der Schwerpunkt von Final Fantasy 15.
Ja, ja.
Ich muss auch betonen, dass ich sehr positiv finde, dass Noctis so ein enges Verhältnis mit seinem Vater hat. Und es sticht so heraus als JRPG-Charakter. Er hat eine gute Verbindung mit seinen Eltern. Was? Ist das wirklich ein JRPG? Das kann doch nicht sein.
Ja, gerade bei mir ist die Erinnerung an Final Fantasy X noch frisch, weil ich das heute Morgen ja erst gespielt habe. Auf der PS4 und
ja, das kann nicht sein.
Ja.
Aber Roland, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte sagen, dass. Bist du sicher, dass es um seinen Vater geht in dem Film?
Ich meine schon, ja.
Also.
So kam es rüber,
ja. Er kommt auf jeden Fall vor. Definitiv. Aber die Hauptfigur in dem Film ist ja höchstwahrscheinlich Nix oder Nyx, der gespielt wird von Aaron Paul, beziehungsweise gesprochen. Und der ist ja so eine Art Soldat mit Superfähigkeiten und sollte den Kristall, glaube ich, bewachen. Um dem es ja da geht.
Ja, aber ich glaube, so wie sich das im Trailer für mich dargestellt hat, ist er quasi der engste oder beste Soldat des Königs eben. Und ich glaube, dass da, gerade weil er den Kristall bewachen soll, ich glaube, dass da das sehr eng verknüpft ist mit dem König selbst.
Also das wirkt, wie gesagt, es wirkte halt auch wie der Einfall, wie dann plötzlich die große Schlacht stattfindet und alles. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ist er der Hauptcharakter, aber es geht halt trotzdem um das Königreich, wie es fällt und wie der Vater seinen Sohn auf die Reise schickt. Also so kam es zumindest mir rüber. Ich habe den Trailer nur übersprungen, weil je mehr ich erfahre über Final Fantasy XV, desto nervöser macht es mich. Und ich will mir nicht zu viel vorwegnehmen. Aber auf mich wirkte es so, als wäre das der Schwerpunkt halt. Einfach den Prolog aus einer anderen Sichtweise zu sehen. So kam es für mich rüber.
Wann soll denn der Film eigentlich erscheinen?
Vor dem Spiel.
Ja, ich kann dir nicht sagen, aber die haben noch keinen Monat oder so gesagt, ne?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Da kommt bestimmt noch mal ein Trailer irgendwann.
Ja. Spätestens zur E3.
Oh, und es ist natürlich CG-Film, aber der sieht so gut aus. Er sieht so gut aus. Wieso sieht das Spiel nicht so aus? Oh Mann. Wo ist meine PS4K, wenn ich sie brauche?
Ja, genau.
Ja, wobei ich glaube, dass da würde dir eine 4K PS4 nicht reichen. Da kannst du direkt die PS5 oder 6 nehmen. Ich glaube, wenn das Spiel so aussehen soll wie der CG-Trailer, dann brauchst du einen leistungsstarken 5.000-Euro-Rechner.
Aber der Film kommt ja erstmal nicht auf Blu-ray. Weil im Trailer am Ende steht ja nur für Download und Stream. Also iTunes oder so ein Käse.
Ja, vermutlich. Und der ist in den den Bestellern der anderen Edition vorbehalten erstmal.
Genau.
Ja, da kommen wir dann auch schon fast schon zum Ende. Denn es wurden entsprechend natürlich, wie es sich gehört, zu einer Milliarden-Franchise ganz bestimmt auch hunderte Editionen. Und da gibt es neben der Standardversion, der Day-One-Edition, auch noch eine...
Moment, wollen wir nicht vielleicht noch über diese App sprechen?
Kann ich nicht so sagen. Es ist ein Minispiel, was auch im Spiel selbst drin ist.
Ja. Das ist alles, was ich weiß. Monsters 5?
Ich hab's nur gelesen, ich hab's mir nicht mal angeguckt.
Ich habe einen Screenshot gesehen, reicht das?
Dann kann ich ja mal kurz was darüber erzählen, oder?
Klar, gern.
Ist es schon raus?
Nein, noch nicht.
Okay, leider. Okay.
Also das ist, wie du gesagt hast, ein Minispiel, das man auch im Spiel spielen kann. Wird vor dem Spiel veröffentlicht auf Android, iOS und Windows 10. Wobei ich da eher glaube Windows 10 Mobile. Aber ist ja egal. Und das ist ein bisschen ein Flipper-Spiel. Also sieht zumindest so aus wie so eine Art Flipper-Spiel im Final Fantasy-Gewand mit Monstern und was weiß ich. Also vom Spielprinzip selber kann ich noch nicht so viel sagen, aber man kann es ja natürlich auch auf der App spielen und auch in-game, und sie wollen zumindest, dass die Leaderboards mit dem Spiel gesynkt sind. Dass es halt globale Leaderboards gibt. Ob es sonst noch irgendeinen Vorteil gibt, wenn man sich die App vorher runterlädt und spielt, weiß man noch nicht.
Hört sich für mich jetzt persönlich erstmal nicht so berauschend an. Kommt auch natürlich darauf an, wie stark das Spiel im Spiel an sich eingewoben ist. Wenn es einfach nur so zeitvertreibmäßig drin ist, dann werde ich da wahrscheinlich einmal reingucken und nie wieder. Wenn es mich dann aber doch schafft zu packen, so wie die Kartenspiele in Final Fantasy 8 oder 9, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir die App dann auch runterladen würde.
Also es gibt bestimmt eine Trophy dafür.
Ja. Gibt's heutzutage, gibt's ja überall eine.
Bitte nicht. Spiele 10 Stunden Flipper. Oh ja. Nee. So kann man auch Spielzeit nie Länge strecken, ja. Nee, brauche ich nicht, ehrlich. Ich finde es gut.
Gratis. Mit In-App-Käufen bestimmt. Keine Ahnung.
Ja, ich finde es gut, dass es auch im Spiel selbst drin ist. Das heißt, man kann sich darüber einen Eindruck gewinnen, anstatt das runterladen zu müssen. Wenn es einem dann wirklich so sehr zusagt wie Triple Triad meinetwegen, dass man sich dann unterwegs auch nochmal auf seinem Mobile-Device gönnt.
Nur so zur Info, Triple Triad kann man über die Final Fantasy App spielen.
Deswegen habe ich es erwähnt. Genau, deswegen habe ich es erwähnt.
Genau.
Wie heißt dieses blöde Blitzball? Ach Gott.
Blitzball, ja. Das
schrecklichste Spiel aller Zeiten. Nee, aber dann noch zu den Versionen, in denen das Spiel erscheinen wird. Wie gesagt, es gibt eine Standard-Edition, eine Day-One-Edition mit ein bisschen DLC. Eine Deluxe-Edition im schicken Steelbook mit einzigartigem Artwork, was echt beneidenswert ist. Das sieht super, super toll aus im Stil von Final Fantasy 1 bis 6 Artwork mir ist der Name des Zeichners entfallen.
Yoshitake Amano?
Genau, der ist es. Man kennt seinen Stil vielleicht noch von den Final Fantasy 6 Artworks. Das sind halt die aktuellsten, sag ich mal, diesen sehr, sehr feinen und eleganten Zeichenstil. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Interessanterweise sieht die Figur, die auf dem Cover dargestellt aus, auch sehr aus wie Terra. ja, ist bestimmt Zufall nur. Ja. Da liegt der Film bei, so wie das Spiel. Kostet seine 80, 90 Euro.
89. Das ist genau die ich mir vorbestellt habe, deswegen weiß ich das so gut.
Ja. Und macht halt visuell schon einiges her. Aber die wundervolle, auf 30.000 weltweit limitierte Ultimate Collector's Edition ist es dann, die mir ins Auge gefallen ist. Und Roland und ich haben da zusammen auf Twitter mit einem dritten Mann eine Odyssee des Vorbestellens durchgemacht. es ist halt wirklich ärgerlich, dass das Ding auf 30.000 Stück weltweit limitiert ist. Und der Square Enix Store war, ihr müsst euch vorstellen, das Event hat morgens zu unserer Zeit stattgefunden. Und um 6 Uhr ging da die Post an. Überhaupt erstmal in den Store zu kommen, dann zu warten, bis es im Store verfügbar ist, weil bei uns dauert das natürlich immer 100 Jahre länger. Dann versuchen, das in den Einkaufskorb zu bekommen, dann zu realisieren, dass man gar nicht angemeldet ist, sich dann anmeldet und es dann natürlich nicht mehr im Warenkorb drin ist, dann das wieder da reinzubekommen, die Vorbestellung abzuschicken und dann zu hoffen, dass die Bestellbestätigung reinkommt. Es war ein stundenlanger Krampf und man kann das nicht anders irgendwie schönreden. Aber wir haben es geschafft, oder?
Ja, also ich kann gerne mal den Zeitplan davon erzählen. Also um 6 war, glaube ich, das Event. Also 6 Uhr früh war das Event. Um 5?
Das muss Event früher gewesen sein. Das Event hat um 4 angefangen und war genau, um 6 zu Ende.
Genau. Und da war dann die Aussage, dass um 7 Uhr in der Früh diese Collector's Edition vorbestellbar sein soll über den Square Enix Store. Das hat in Amerika auch super funktioniert. Da konnte man sie auch vorbestellen. Bloß halt als Europäer geht das da nicht. Da muss man auf den deutschen Square Enix Store zurückgreifen. Da musste man erstmal bis 10.30 Uhr warten. Nee, warte. Also um 7 Uhr war... Um 7 Uhr konnte man vorbestellen in Amerika. Und um 9:30 war der Artikel erstmal in Deutschland drin. Und da ging schon die Server nicht richtig vom Square Enix Store. Und dann musste man über teilweise leere Seiten, wo einfach nur irgendwelche kryptischen Begriffe drauf waren, den Link suchen für den Einkaufskorb, den Artikel reintun, dann 50 Mal refreshen die Seite. Und also ich habe irgendwie 5 verschiedene Fehlermeldungen bekommen, dass die Server nicht da sind, dass irgendwelche Datenbanken gerade nicht verfügbar sind. Und um 10.30 Uhr waren die Server dann stabil und man konnte, glaube ich, bis ungefähr 16 Uhr noch so eine Version vorbestellen.
Das also ist überraschend lange.
Genau, überraschend lange. Und auf Twitter hat irgendeiner von Square Enix auch schon verkündet, dass man prüft, ob man noch mehr von dem produzieren könnte.
Ja, hat niemand mit gerechnet, dass das eine Ultimate Collector's Edition sich schnell verkauft, ja.
Hoffentlich endet das nicht so sehr wie mit der Fallout Collector's Edition.
Ich möchte dir etwas sagen. Ich habe vorhin einfach mal Ultimate Collector's Edition in Google eingegeben. Und Google ist ja so smart und zeigt dir dann auch eBay-Anzeigen an. Mhm. Und die gehen schon für 1.000 Euro weg.
Oh Mann.
Ja. Also, eine tolle Wertanlage. Meine könnt ihr bekommen für 999. Nein. Ich werde die behalten. Aber es ist halt wirklich ein Krampf gewesen. Und du hast das an einem Rechner gemacht, ja. Ich habe das an meinem scheiß Handy gemacht. Und es war ein Abenteuer, das seinesgleichen gesucht hat. Aber ich habe mich danach so gut gefühlt wie noch nie, etwas so Unnützes so teuer vorbestellt zu haben.
Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich es einfach im Laden vorbestellt habe.
Die Ultimate Collector's Edition geht für 270 weg. Und da ist dann in der Deluxe-Edition ist der Film und das Spiel dabei. in der Ultimate Collector's Edition ist alles dabei. Da ist die Anime-Serie dabei, inklusive einer exklusiven 6. Episode. Da ist der Film dabei, da ist der Soundtrack dabei. Interessanterweise auf Blu-ray. Ich vermute, die wollen halt nicht so einen 6-CD-Soundtrack raushauen, sondern man kriegt den auf Blu-ray, packt den in seine PS4 und kann dann die Tracks davon auf die Festplatte speichern und entsprechend darüber auf Memory Sticks oder sowas ziehen.
Also auf der Produktseite steht drauf, dass da der Soundtrack vom Spiel, vom Film und vom Anime dabei ist.
Okay, cool.
Und irgendeine Visualisierung dazu. Also ich hoffe zumindest, dass man dieses 3D-Amano-Bild nimmt für die Visualisierung oder
ja.
Vielleicht auch einfach nur Spielsequenzen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass man das dann, wie du schon gesagt hast, da auf seine PlayStation 4 kopieren kann, weil sonst bringt mir das relativ wenig.
Ja, ich hoffe auch, dass sie das so umsetzen. Das obligatorische Artbook, 2 Steelbooks, die im Internet für hässlich befunden werden, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass man dadurch, dass jedes Artbook 2 Seiten hat und man 2 bekommt, entsprechend alle 4 Hauptcharaktere auch repräsentiert bekommt, das alles in einer schicken Box verpackt, die einmal das Amano Artwork zeigt, innerhalb einer anderen Box, die einfach komplett schwarz ist, innerhalb einer anderen Box, die nochmal dann ein Noctis Artwork drauf hat. Und so bekommt man das dann zugeschickt. Plus eine Playarts, Figurearts, irgendeine Actionfigur, die, du hattest letztens nachgeschaut, für 120 Euro weggehen pro Stück. Und das erklärt vielleicht auch, weshalb die Edition so verdammt teuer ist.
Also ich hab's hier gerade vor mir. Es ist eine 26 cm große Variantversion von Noctis, eine Playarts Kai-Figur, die exklusiv in der Collector's Edition, in der Ultimate Collector's Edition dabei ist. Und das einzige Exklusive an dieser Figur ist der Speer.
Ja,
exklusiv. Also wenn du die normale Noctis-Figur kaufst, kriegst du wahrscheinlich einen anderen Speer.
Ja. Aber kein Ultimate Collector's Edition Speer. Das macht schon einiges her, finde ich.
Ja. Und ja. Die anderen Figuren, Gladius kostet 119,99, Prompto und Ignis kosten komischerweise 10 Euro weniger.
Die mag niemand.
Kann sein.
Ja, ach man. Ich brauche, glaube ich, kein komplettes Set, mir reicht dann Noctis aus dieser Edition mit seinem exklusiven Speer. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf.
Vielleicht sogar.
Wärst du mit dem Set immer noch günstiger als so manch andere Figur?
Ja, ja. Aber ja, es ist. Ich war sehr froh, dass ich da noch meine bekommen habe, meine Vorbestellung. Und ich freue mich schon riesig, dann Ende September das Ding in die PS4 einlegen zu können und Final Fantasy 15 unsicher machen zu können. Also es gibt viel zu sagen, schon im Vornherein, was man zu Final Fantasy 15 sagen könnte. Aber ihr hattet vorhin erwähnt, dass ihr noch so ein paar, sag ich mal, Bedenken habt. Und bevor wir den Podcast abschließen, denke ich, sollten wir diese auch noch in Erfahrung bringen. Roman, du hattest mir in der Vorbesprechung schon was gesagt. Roland, du hattest das vorhin erwähnt. Was sind denn so Sachen, die ihr befürchtet, was bei Final Fantasy 15 eventuell hier oder da schief gehen könnte?
Darf ich anfangen?
Gerne, ja,
klar, gern.
Ich habe ein bisschen Angst, dass durch diese Ausschlachtung, sag ich mal, vielleicht versucht wird, einen möglichen Verlust zu minimieren, weil man ja, ich gehe mal davon aus, dass der Film schon Geld kosten wird, wenn man ihn downloadet. Und so eine Diversifizierung findet da statt und man versucht, so breit gefächert wie möglich aufgestellt zu sein, weil man vielleicht Angst hat, dass das Spiel vielleicht doch nicht so gut ist.
Ja, es kursierte ja im Internet ein Interview, wo gesagt worden ist, dass Final Fantasy sich 10 Millionen Mal verkaufen muss, um überhaupt...
Nein, das wurde revidiert.
Ja,
das
wurde klar, revidiert.
Das war eine falsche Übersetzung.
Ja.
Es ist die Hoffnung der Entwickler, dass es sich 10 Millionen Mal verkauft.
Ja, aber genau das sagt ja schon, ich sag mal, es sagt ja einiges darüber. Also viel Geld ist da definitiv investiert worden. Und ich sehe das so ein bisschen wie Roland. Ich glaube schon, dass das tatsächlich einer der Gründe ist für den Film zum Beispiel oder auch für das Mobile Game, dass man da versucht, einfach noch mehr Kosten also beziehungsweise noch mehr Profit mitmachen zu können.
Das Spiel war 10 Jahre in Entwicklung und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das perfekt wird oder dass das beste Final Fantasy wo gibt. Aber die haben so viel, seit der Director zu Tabata gewechselt hat, weg von Nomura, das ist der Name, hat das ganze Projekt einen Fokus bekommen. Und ich glaube, dass das Endresultat zufriedenstellend sein wird, dass ich die fast 300 Euro Super Edition nicht bereuen werde und am Ende des Tages da glücklich rausgehen werde. Ich hätte eher gedacht, dass ihr befürchtet, dass ich das Spiel letzten Endes zum Beispiel auf technischer Seite nicht so machen wird, weil die Demos jetzt nicht so berauschend waren wie die Previews und Trailer und so weiter und so
ja,
fort.
Ja, zu meinen Befürchtungen sind wir ja nicht gekommen. Also,
aber da kommt noch was. Okay.
Ich bin ja keine Grafikhure. Grafik ist mir persönlich nicht so sehr wichtig, aber die Grafik in der Demo zumindest ist besser als die Grafik in der ersten Demo Episode Duskal, finde ich persönlich. Es ist hier und da ein bisschen grob, aber es sieht schon verdammt gut aus.
Vor allem definitiv, die Lichteffekte sind atemberaubend. Also der Schatten wird realistisch geworfen und alles und du kannst halt in der Demo auf den Knopf drücken, der dann den Tagesablauf beschleunigt und den echt zeitberechneten Schattenwurf zu sehen von Objekten und Gegenständen.
Meine Befürchtung ist auch weniger, wie es jetzt aussieht, als mögliche technische Probleme, ich sag mal, wenn das fertige Spiel da ist, im Hinblick auf eventuell Framerate und so weiter, weil in letzter Zeit ich doch sehr häufig davon enttäuscht worden bin, wie ein Spiel angekündigt worden ist und wie es dann am Ende performt hat. In dem Moment, wo ich es eingelegt habe. Das ist so ein bisschen da, wo ich Angst vor habe, dass ich das Spiel starte und es zwar gut aussieht, aber es dann ständig Framerate-Einbrüche gibt oder sonst was.
Ich will ehrlich sein, wenn die Demo wird auf überall im Internet zerrissen, dass sie Diashow-mäßig abläuft, fand ich gar nicht. Ich habe die Demo auf der PS4 gezockt, weil ich keine One habe. Und wenn das Endspiel genau so abläuft wie die Platinum-Demo, dann kann ich damit leben. Es hat mich nie rausgerissen, die kurzen Framerate-Einbrüche, die da waren, wenn man auf den Schalter zum Beispiel getreten ist, der einen verwandelt. Das ist so kurz gewesen und in einer Sequenz, wo ich eh keine Kontrolle hatte, dass mich das nicht gestört hatte. Und ich könnte mit der Performance leben, aber sie haben noch ein halbes Jahr. Und ich denke, da wird noch einiges gemacht. Es wurde ja vor längerer Zeit schon gesagt, dass das Spiel von vorne bis hinten durchspielbar ist. Und ich vermute, dass jetzt wirklich das letzte Jahr bis zum Release einfach an der Performance geschraubt wird, dass sie die 1080p 30 Frames auf der PS4 zumindest irgendwie hinbekommen am Ende.
Es kommt ja eventuell eine PC-Version.
Eventuell, ja. Aber da wollte man noch nichts Genaueres zu sagen.
Da müssen wir mal abwarten, ob sie dann zeitgleich kommen oder die PC-Version ein halbes Jahr danach, weiß ich nicht.
Keine PC-Version angekündigt.
Ja, klar, aber ich gehe davon aus, dass sie eine machen werden, einfach weil Square ja schon seit einiger Zeit sich auch neben den Konsolen für den PC einsetzt und versucht, die Spiele auch zeitgleich rauszubringen.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube eher, dass das mit einem Jahr Verspätung kommt auf PC. Und dass die Konsolenversion jetzt Priorität haben. Weil 10 Jahre, da willst du nicht ungern noch ein weiteres dranhängen. Und genau wie jetzt mit den Final Fantasy 13 Spielen oder so. Die haben auf dem PC auch ewig gebraucht, bis sie da rauskamen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf dem PC kommt, aber nicht zeitgleich. Ich bezweifle, dass das zeitgleich kommt. Ich glaube, wenn wir davon erfahren, dann irgendwann Anfang nächsten Jahres, vielleicht auch wieder in dem Dreh März, April rum und dass das dann für den Sommer, wenn nicht sogar ähnlichen Zeitraum, September, die PC-Version nächstes Jahr angepeilt wird. Aber ich glaube keineswegs, dass sie dieses Jahr noch irgendwie zu Gesicht bekommen werden.
Kann mir eigentlich grundsätzlich egal sein. Ich werde es so oder so auf der Konsole spielen, selbst wenn es eine PC-Version gibt. Und für die, die die nun einen PC zu Hause haben, da kann man halt nur Daumen drücken und abwarten, was Square jetzt so eventuell noch ankündigt. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert für diejenigen, die halt keine Konsole ihr eigen nennen können.
Ja, aber ich denke, damit hat sich unsere Vorfreude geschürt. Ich wüsste jetzt zumindest nichts, was man noch erwähnen müsste, was man zu dem genannten Thema noch beitragen könnte. Habt ihr noch irgendwas zu Final Fantasy 15 auf dem Herzen?
Also ich hätte gern so ein Audi.
Wie bitte?
Ich hätte gern so ein Audi.
Es gibt nur einen. Es gibt
ja,
nur
den
einen.
Kann ich ja haben. Eventuell.
Versuch's. Ich drück dir die Daumen.
Ich hätte lieber so ein Chocobo, aber das ist bei weitem unrealistischer.
Den Audi gibt es immerhin.
Ja.
Ja. Ja, ich habe mir die Veranstaltung, wie gesagt, nicht angucken können. Ich musste das alles im Nachhinein erfahren. Ach Gott. Nee, dann würde ich sagen, Roland, danke, dass es geklappt hat heute.
Ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat, ohne Unterbrechungen.
Hat Spaß gemacht.
Ja, und es ist länger geworden, als ich gedacht hätte. Roman, auch danke, dass du heute an dieser kleinen Vorfreude-Folge teilgenommen hast.
Ja, selbstverständlich. Es ist quasi, wie hoffentlich rübergekommen ist, mein Hype-Thema dieses Jahr.
Es ist auch nicht mehr wegzudenken aus diesem Jahr und ich bin sehr gespannt, was uns September erwarten wird. Ist auch meine Hoffnung des Jahres, trotz anderer großer Titel, auf die ich mich freue. Aber gut, dann würde ich sagen, hört man dich, Roman, wahrscheinlich eher nächste oder übernächste Woche wieder.
Ja,
mich weniger.
Voraussichtlich.
bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Euer Maurice, macht's gut.
Es hat mich gefreut. Ich verabschiede mich von dir und von Roland und natürlich von den Zuhörern. Euer Roman.
Auch von meiner Seite. Ich freue mich super auf das Spiel, falls das nicht rübergekommen ist. Tut mir leid, ich finde es super. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me.
ありがとな、おやじ。あとは任せろ。